Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Haben wir heute einen ganz wunderbaren Gast, und zwar Georgamix. Georgia.
Stefan.
Wie schön, dass du hier bist. Menschen, die uns kennen, beziehungsweise wissen um uns, wissen, dass wir uns schon ein bisschen länger kennen.
Genau.
Weißt du in etwa, wie lange wir uns
kennen? Ja, ich weiß, wie lange wir uns kennen. Du hast es eben gesagt, dann habe ich überlegt, oh, wie lange kennen wir uns? 20 Jahre. Koshi.
20 Jahre. Ja, ich durfte, also die Frage war ein bisschen natürlich so gestellt, dass man sie tatsächlich hätte erraten können, weil ich war Trauzeuge.
Genau, aber ich habe dich vorher kennengelernt, also vor 20 Jahren habe ich noch nicht geheiratet, aber 4 Jahre später bist du Trauzeuge geworden, ja?
Also jetzt haben wir keine 20 Jahre, ich dachte neulich, hätte ich... Nein?
Nee, 20 Jahre zusammen, deswegen haben wir uns durch das Zusammenkommen mit meinem Mann habe ich dich kennengelernt.
Ah, ja genau, ich durfte, oder der Herr hat mir früh einen ganz tollen Freund an die Seite gestellt, ihren Mann, den Holger. Holgamix ist einfach, vielleicht kennt ihr manche noch von früher irgendwie, die mit mir zu tun hatten, die haben wir vielleicht auch schon mal gesehen, ganz toll. Jörge, was machst du so, wenn du nicht hier bist am Sonntag und nette Sachen irgendwie erzählst, was machst du so?
Also eigentlich wäre ich jetzt in Gütersloh, Holger ist Pastor in der EFG in Gütersloh, da wären wir jetzt im Gottesdienst, aber was mache ich so sonst in meinem Alltag? Ne? Wir haben jetzt mittlerweile 3 Kinder zusammen, 3 Töchter im Alter von 13, 11 und 8 Jahren. Das ist ein Großteil meines Lebens und den anderen Teil bin ich unterwegs. Das nennt sich christliche Beraterin bin ich. Also ich mache im Seelsorgebereich einiges. Ich bin dafür Ignis tätig und mache Seelsorgeschulungen. Ich mache aber auch sowas wie hier. Ich war auch schon mal bei euch, da mein Frauenfrühstück gemacht. Und daher kenne ich eure Räumlichkeiten hier ein bisschen. Das mache ich immer mit Steffi. Oder gerne mit Steffi zusammen.
Darum war es mir auch mal ein wichtiger Impuls, dass der andere Teil der Menschheit dich hier auch nochmal irgendwie sehen kann.
Ach so.
Georgia, ich habe sehr große Freude jetzt auf das, was du uns sagen willst. Du kannst wahrscheinlich fast alles sagen und ich werde hinterher sagen, es war ganz, ganz toll. Ach,
super, dann habe ich eine super Auflage. Ich nehme euch mal mit hinein in eine Begebenheit. Und zwar sind wir, ihr wisst jetzt, wir sind eine 5-köpfige Familie, vor einigen Jahren auf eine Mutter-Kind-Kur gefahren. Ich habe damals gesagt, ich fahre auf keine Mutter-Kind-Kur ohne meinen Mann, denn wer hat dann die Kur, wenn die Frau mit 3 Kindern weg ist? Die Kur hätte der Mann. Also habe ich meinen Mann gleich mitgenommen. Und wir waren dort und ich hatte einen entscheidenden Auftrag mir gesetzt. Und zwar... Könnt ihr euch vielleicht überlegen, oder könnt ihr mich sehen? Ist blöd, ne? Können wir den mal wegstellen? Oder runter machen, genau. Ich hatte mir eins vorgenommen, wenn man in so eine Kur fährt, in so eine Kurgemeinschaft, dann ist man auch Teil einer Gemeinschaft. Aber wir sind schon durch den Job meines Manns unheimlich viel mit Menschen zu tun oder zusammen. Und ich hatte mir jetzt überlegt, hey, probier mal innerhalb dieser Gemeinschaft den Schwerpunkt aber darauf zu legen, die Zeit mit meiner Familie und meinen Kindern zu verbringen. Also bin ich da hingefahren, habe gesagt, okay, ich bin hier Teil, aber ich möchte gar nicht Beziehungen pflegen. Ich möchte einfach Zeit haben mit meinen Kindern, mit meinem Mann. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, das ist meine ganz große Herausforderung gewesen. Weil mir fällt das total leicht oder ich liebe das auch, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Aber ich habe gehört, das ist hier nicht zielführend. Das ist nicht das, was wir brauchen. Also ich dahin gefahren, habe gedacht, okay, hier, gib dich irgendwie in die Übungen ein, wo wir da sind, aber probier nicht irgendwie noch Beziehungen zu forcieren. Und was war? Ich hatte immer wieder Begegnung mit einer Frau gehabt, die irgendwie immer wieder sich zu mir hingezogen fühlte. Ich sage das mal so mit diesen Worten. Und wenn wir irgendwo Übungen gemacht haben, dann lag sie neben mir und machte mit ihre Übungen. Und wenn wir irgendwo in der Sauna waren, dann war sie in der Sauna. Und wenn wir irgendwo laufen waren, dann war sie auf einmal diejenige, die neben mir am Laufen war. Und letztendlich habe ich immer gedacht, was ist das denn hier? Die war ganz nett. Ich mochte die ganz gern, aber ich wollte ja eigentlich gar nicht Beziehungen. Es ging weiter so, dass sie mit mir immer weiter ins Gespräch kam, über Gott und die Welt und letztendlich immer mehr über Gott. Und sie hatte Fragen und Fragen und Fragen Und dann habe ich gedacht, okay, komm, ich lasse mich drauf ein. Und irgendwann kam der Punkt, ich glaube, es war auch so beim Walken, da sagte sie, Georgia, ich verstehe eins nicht. Aber irgendwas ist in euch, in dir, was mich immer wieder in eure Gegenwart zieht. Ich kann einfach nicht anders. Ich muss irgendwie mit euch irgendwie in Gemeinschaft sein. Und wisst ihr, das war so ein Punkt für mich, wo ich gedacht habe, das ist ja echt crazy. Da ist irgendwas, was durch uns heraus scheint, was wir nicht sehen, was ich überhaupt selbst nicht gemacht habe, aber wo Gott durch uns zu ihr gesprochen hat. Und letztendlich war es so, dass wir am Ende dieser Kur zusammen gebetet haben, diese Freundschaft mittlerweile schon über die Jahre hält, auch auf Distanz. Und wir haben in Gütersloh jetzt Livestreams gehabt. Und sie ist ein Teil seit März unserer Gemeinde, weil sie jeden Sonntag unseren Livestream guckt und sich total unserer Gemeinde zugehörig fühlt. Warum erzähle ich euch das? Wisst ihr, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es genau das ist, was die Bibel in Matthäus 5, Vers 13 bis 15 sagt. Ihr seid das Salz und ihr seid das Licht für die Welt. Es ist etwas in euch, was strahlt, vielleicht sogar ohne, dass ihr selber wisst, was dort in euch steckt. Und ich lese mal die Matthäus 5, 13 bis 16 vor. Ihr seid für die Welt wie Salz. Und wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden und man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Und genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten und dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wisst ihr, das ist ein Teil der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist am Anfang des Matthäusevangeliums geschrieben und die Bergpredigt, die müsst ihr euch so vorstellen, da ist Jesus, der zu seinen 12 Jüngern spricht. Und er stellt im Grunde seinen Jüngern sein Verständnis von Leben vor. Er beginnt dort mit seinen Jüngern eine Revolution, in denen er sein Verstehen, wie Leben funktioniert, weitergibt. Und dort im ganz kleinen Rahmen, er zu seinen Jüngern, beginnt etwas Neues. Und er sagt diesen Jüngern zu, ihr seid das Salz der Welt und ihr seid das Licht für die Welt. Der Theologe Helmut Thielicke, der formulierte das mal ganz passend, ganz frei herum. Ihr, die ihr hier vor mir steht oder vor mir sitzt, ihr so betont Unprominenten, bedeutungslos, ihr armseliges Häuflein, die ihr versagt, einschlaft, wenn es drauf ankommt, die ihr flieht, ihr seid diejenigen, die Gottes frohe Botschaft in die Welt hinaustragen. Ihr seid das Licht für die Welt. Ihr, die ihr vor mir sitzt, ihr, die ihr berufen seid, Jesus Christus zu folgen, ihr seid das Licht für die Welt, was ihr von hier aus nach außen tragt. Und wisst ihr, was mich so begeistert? Diese Formulierung, die Jesus hier benutzt, die ist nicht als Frage gestellt. Seid ihr Salz und Licht für die Welt? Nein, das steht da nicht. Es steht auch kein Imperativ. Jetzt seid aber auch. Das steht da nicht geschrieben. Hier steht der Indikativ. Und ich musste das nachschlagen, was ein Indikativ ist. Und ich habe mal im Duden nachgeguckt. Und wisst ihr, was im Duden steht? Da steht, der Indikativ ist eine Darstellung der Wirklichkeit. Ein tatsächliches Geschehen. Also ihr, die ihr Jesus nachfolgt, ihr seid das. ihr seid Licht der Welt. Und dieser Text ist ja über 4 Zeilen gar nichts Langes. Und trotzdem habe ich in der Vorbereitung gemerkt, Mensch, in dem Bild des Salzes und im Bild des Lichtes, da steckt so viel Tiefe und so viel Inhalt, da würde ich wahrscheinlich heute noch den ganzen Tag drüber reden können. Deswegen möchte ich heute einfach mich begrenzen auf dieses Bild des Lichtes. Und ich habe mich so gefragt, was bedeutet eigentlich Licht sein? Was würde euch als erstes an Assoziationen kommen? Was heißt Licht für euch? Leben. Helligkeit? Ja. Orientierung. Wärme. Erstmal bedeutet es Leben, es kam eben auch. Ich habe so gedacht, wenn ihr nach draußen gucken in die Natur, dann begeistert es mich, wie die Natur nach dieser Sonne lechzt. Kennt ihr das, dass jetzt hier gerade, es ist noch nicht so viele Wochen her, da gab es diese ganzen Sonnenblumenfelder. Waren die bei euch hier auch? Bei uns gab es große Sonnenblumenfelder. Und wisst ihr, was mich so fröhlich macht, wenn ich diese Felder angucke? Da ist so ein kleiner lustiger Kopf von so einer Sonnenblume und dieses ganze Feld neigt sich nur einer Richtung entgegen, der Sonne. Und es ist manchmal so, als ob diese Köpfe immer so ein bisschen sich variieren. Sie gucken immer in die Sonne und spiegeln das Licht, die Fröhlichkeit, die Wärme wieder. Die Natur und die Pflanzen, die brauchen Licht zum Leben. Wir brauchen Licht zum Leben, sonst werden wir krank. Du hast eben gesagt, Wärme, ne? Mir ist das gestern nochmal so ganz bewusst geworden. Wir haben ein Auto, das steht direkt vor unserer Haustür in der Einfahrt und da ist gar kein Schutz drüber und unsere Nachbarn gegenüber, bei denen ist es auch so. Und morgens war es das erste Mal, die Autos hier zugefroren und wir haben einen Vorteil. Die Morgensonne strahlt zuerst auf unser Auto und wir brauchten nur ein ganz klein bisschen mehr zu warten. Da war unser Auto durch die Wärme schon freigelegt und unsere Nachbarn mussten kratzen. Also mich hat nochmal fasziniert, was Licht und Wärme für eine Kraft hat. Licht hat Kraft, Gefrorenes, Verbittertes, ja, ganz eisern Gewordenes aufzuwärmen, zu schmelzen und zu heilen. Licht bedeutet Geborgenheit, bedeutet Sicherheit. Ich weiß nicht, wir haben eben mal über Kinder gesprochen, ich habe auch noch junge Kinder und meine jüngste Tochter, die mag es abends zum Beispiel am liebsten, wenn wir sie ins Bett bringen, dass das Licht anbleibt. Das ist für sie etwas, was ihr Geborgenheit schenkt, um in Ruhe einschlafen zu können. Also Licht gibt Geborgenheit, gibt Wärme und letztendlich Orientierung. Könnt ihr euch einen Leuchtturm vorstellen, der irgendwo an der Küste steht und auf stürmischer See durch die Dunkelheit hindurch in den Sturm eines Schiffes hinein leuchtet und mit dem Signal den Weg zeigt? Hallo, hier bist du gleich in Sicherheit und hier kannst du lang gehen. Ohne Licht haben wir Finsternis. Und wisst ihr, Finsternis, ich weiß nicht, kennt ihr sowas? Wir haben in unserer Gemeinde so einen großen, stämmigen Kerl und der ist Jäger. Und erstmal würde man denken, ja, den kann nicht so leicht von den Socken hauen. Und der hat mir irgendwann mal gesagt, weißt du was, wenn ich irgendwie mal nachts, wenn der Mond wirklich so gar nicht richtig scheint, in den Wald gehe, dann kriege ich auch Schiss. Finsternis kann ganz schön bedrückend sein und kann ganz schön ängstigen, Dunkelheit. Finsternis wird übrigens definiert als die Abwesenheit des Lichtes. Dort, wo kein Licht ist, dort ist Finsternis. Und nun sagt Jesus uns, und er sagt euch, hey, ihr seid aber Licht für diese Welt. Ihr seid das Licht, das in die Finsternis hineinkommt. Ihr seid dieses Licht, das Leben gibt, das Wärme gibt, das Geborgenheit, Sicherheit, Orientierung schenkt. Und ich ergänze es mal, ihr seid das Licht, das wir in diesen Tagen von Corona so wichtig und so dringlich brauchen, weil viele Menschen Angst und Sorge haben, viele mit Not und Orientierungslosigkeit gar nicht mehr wissen, wem sie glauben sollen. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, ja, die anderen, Das sind die Leuchten. Ich selber bin hier gar nicht so die Leuchte. War ich noch nie. Aber genau dann darf ich dir sagen, doch, du bist auch Licht der Welt. Und weißt du warum? Ich habe euch dafür mal eine Kerze mitgebracht. Wir feiern heute ersten Advent. Ne? Die Kerze leuchtet schön als Zeichen dafür, dass wir darauf warten, dass Jesus Christus, der uns Weihnachten zugesagt hat, dass er als Licht in diese Welt kommt, dass er als Licht in unsere Finsternis, in unsere Not hineinkommt. Er von sich selber sagt, in Johannes 8, Vers 12, ein anderes Mal sagt Jesus zu den Menschen, ich bin das Licht für diese Welt. Jesus Christus selbst ist dieses Licht der Welt. Und wisst ihr, wenn ihr hier sitzt und sagt, ich habe Jesus Christus in mein Leben aufgenommen, dann ist dieses Licht in euch. Dann tragt ihr dieses Licht in euch. Und jetzt nehme ich euch nochmal mit hinein, eine andere Stelle. Da heißt es in 2. Korinther 4, Vers 6 bis 7, denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Und jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Und diesen kostbaren Schatz, den tragen wir in uns. Obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind, so wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Ich habe euch mal so ein irdenes Gefäß mitgebracht. Hab gedacht, vielleicht ist das ein gutes Zeichen dafür. Es soll so ein bisschen, diese Gebrochenheit der Struktur soll so ein bisschen mal darstellen, wir sind unperfekt. Wir haben unsere Macken und wir haben unsere Verletzungen und wir tragen unsere Geschichte mit in diesem Gefäß. Aber dort, wo wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben, da passiert etwas ganz Wunderbares. In so vielen Facetten leuchtet er hindurch, durch unsere Zerrisse, durch unsere Schwachheit, durch unsere Not, durch unsere eigene Verletzlichkeit, nicht weil wir das tun und aus uns herauspressen, sondern weil Jesus Christus mit seiner außerordentlichen Kraft durch uns hindurch wirkt. Wir haben bei uns in Gütersloh, ich bin als Seelsorgerin der Leiter unserer Seelsorgearbeit und ich habe eine Vision auf dem Herzen. Ich habe immer gesagt, ich möchte, dass Kirche wieder ein Ort wird, wo jeder Gebet bekommen kann, der sich danach sehnt. Wir haben in der Stadt so viele Angebote von Ärzten, Esoterikern und was weiß ich wie. Aber wo können wir als Kirche Gebet und Segen weitergeben? Und wir haben gesagt, wir bieten einfach, das nennt sich bei uns segnendes Gebet an, und öffnen für jeden, der daran Interesse hat, unser Kirchengebäude, dass die Leute zum Gebet kommen können. Und irgendwann kam eine Frau und die erzählte uns ihre Geschichte und sie sagte, ja, erstmal, ich gehe gar nicht so in die Kirche, aber ich habe euer Angebot gesehen und ich wollte es mal einfach mal ausprobieren, weil ich weiß nicht mehr weiter. Und sie hat uns so ein bisschen erzählt, es war eine ganz junge Frau, ich weiß gar nicht mehr ganz genau ihr Alter, aber die war noch keine 30 Jahre alt, also aus meiner Perspektive jung. Und sie kam zu mir und sagte, Mensch, seit ich 17, 18 bin, war ich mit einem Mann zusammen und das war meine große Liebe. Und sie war mittlerweile, 10 Jahre mit diesem Menschen zusammen und sie haben auch geheiratet. Und sie hatten einen Traum, sie wollten ein Haus gründen und danach Familie gründen und das war ihr Leben und das war ihre Freude. Und kurz nach der Hochzeit, sie hatten das Haus, soweit ich im Kopf nochmal habe, schon gekauft. Und plötzlich war dieser Mann einfach spurlos verschwunden. Der ist weg gewesen, allen Kontakt abgebrochen, hat sich von dannen gemacht. Und sie saß dann nun, ja knapp an die 30 gehen, für eine Frau eine ganz zentrale Phase, weil dann natürlich auch der Kinderwunsch vielleicht irgendwann aktuell ist. Und sie sagt, ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin jetzt verheiratet, ich weiß gar nicht, wie ich mein Leben weiter aufbauen soll. Soll ich mich jetzt scheiden lassen? Aber eigentlich will ich mich gar nicht scheiden lassen, weil ich war ja gar nicht der Grund dafür. Und sie sagt, ich weiß gar nicht mehr hin und her. Und manchmal sind das so Situationen, wo ich auch selber denke, weiß jetzt auch nichts. Also irgendwie kann ich auch nichts sagen. Aber wir haben die Zeit genutzt und sind still geworden und haben einfach gesagt, wir werden mal still in der Gegenwart Gottes. Mal gucken, was er zu sagen hat. Und wisst ihr, das ist eins meiner ganz liebsten Übungen und was mich fasziniert. Wenn wir still vor Gott werden und Menschen mit hineinnehmen in das Gebet, dann können Gott zu ihnen sprechen und ich werde von dem Zeuge, was Gott mit dieser Person, wie er dieser Person begegnet und ohne großes Tun und Zufügen von dem, was ich dabei tun kann. Ja, was war das Ergebnis? Wir tauschen uns aus und die Frau sagte, also erst war sie total verändert. Die ganze Not, diese ganze Dringlichkeit, die sie vorher hatte, diese Verzweiflung, sie ist ganz ruhig geworden. Und dann sagte sie, weißt du, wisst ihr was, ich habe hier gesessen und das Fenster war leicht auf und ich habe einfach die Vögel draußen gehört, es war nichts Großes. Aber plötzlich war es so, als ob Gott mir sagt, die Natur, die hat immer einen Rhythmus, es muss etwas absterben, bevor etwas Neues beginnen kann. Und ich habe den Eindruck, hier muss jetzt gerade erst was sterben, aber es wird was Neues beginnen. Und plötzlich hatte sie Hoffnung bekommen, nur einen ganz kleinen Schimmer, aber Hoffnung in diese Hoffnungslosigkeit. Und sie durfte gesegnet nach Hause gehen. Wir wissen manchmal nicht, wie das weitergeht, diese Beispiele. Wir sind manchmal nur punktuell dabei. Ich habe sie nie wieder gesehen und ich hoffe, dass diese Hoffnung in ihrem Leben groß geworden ist. Jetzt sage ich und rede ich davon, dass ihr das Licht für die Welt seid. Aber vielleicht sitzt ihr hier und sagt, erstmal brauche ich selber für mich Licht. Bei mir ist gerade so viel Finsternis. Bei mir ist Hoffnungslosigkeit oder Sorge oder Ängste oder ich weiß nicht, wie es geht. Und ich stelle mir das immer so vor, wenn wir dieses Gefäß sind und Jesus Christus eingeladen haben in uns, in unser Leben, dann darf er nach und nach einfach immer mehr Räume einnehmen und immer mehr den ganzen Menschen von mir einnehmen mit seinem Licht. Deswegen lade ich euch jetzt mal kurz zu einem Gebet ein, in dem ihr ihm vielleicht eure Dunkelheit, eure Not, eure Situation hinlegen dürft und wir ihn nochmal einladen dürfen, dass er in euch Licht wird. Und ich bete. Jesus Christus, hier stehen wir, sitzen vor dir. Danke, dass du hier bist. Du hast uns gesagt, dass dort, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, du mitten unter ihnen bist. Du bist hier. Und danke, dass du alle Dunkelheit und Finsternis bis in den Tod hinein selbst erlebt hast. Du weißt, wie es uns geht. Und Jesus Christus, wir geben dir einfach jetzt all unsere Dunkelheit, Not und all das, was uns besorgt, uns traurig macht, dir hin. Jesus Christus, wir halten es vor dich, dass du es berührst, dass du hineinkommst mit deinem Licht und dass du uns zeigst, dass dein Licht Leben bedeutet, Heil, Wärme, Orientierung, berühre du uns dort. Danke, dass es Weihnachten oder dass wir auf Weihnachten hingehen und du uns durch die Adventszeit zeigst, dass dein Licht Hoffnung in diese Welt bringt. Amen. Ich mag noch mal einen ganz kleinen Moment weitergehen in diesem Text, den ich euch mitgebracht habe, denn da steht noch ein ganz bisschen mehr drin. Und zwar in Vers 14. Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Was heißt denn dieser Eimer? Was bedeutet das denn? Und wie kann es sein, dass wir dieses Licht, was Christus in uns legt, unter einem Eimer steckt? Was würde passieren, wenn ich diesen Eimer, ich habe mal hier so einen Eimer mitgebracht, ne? Was würde passieren, wenn ich den hier auf die Kerze, auf das Licht stelle? Wird letztendlich irgendwann ausgehen. Ne? Aber was passiert so mit der Leuchtkraft auch? Wird ein bisschen versteckt. Ne? Ich lasse ihn mal nicht drauf, weil ich glaube, eine Wahrheit steckt auch in diesem Bild. Jesus würde nie das Licht in uns erlöschen. Das heißt ja auch in diesem Bibelvers, und den glimmenden Docht, den wird er nicht erlöschen. Und ich glaube, da hinkt das Bild. Aber ich glaube vor allem, dass es seinen Sinn verfehlen würde. Und genau das, ich habe euch ja anfangs gesagt, die Bergpredigt nimmt uns hinein in Jesu Vorstellung, wie Leben funktioniert und wie Glauben funktioniert. Und an diesem Bild wird deutlich, das Licht, was in uns, was Jesus Christus in uns anzündet, das ist nicht ausschließlich für uns da, sondern es darf vor allem auch nach außen hin leuchten. Es braucht eine Projektionsfläche. Vielleicht sitzt ihr hier und sagt, ich sehe aber das Licht gar nicht in mir, ich merke das gar nicht. Ich glaube, das ist eine Wahrheit. Aber Licht könnt ihr da sehen, wo es eine Projektionsfläche gewinnt. Wenn ihr jetzt also eine Lampe wärt, dann würdet ihr eure Leuchtkraft vielleicht gar nicht oder würdet sie unterschätzen. Aber wenn ihr merkt, ich strahle gegen eine weiße Wand, dann würdet ihr das Licht wahrnehmen, das aus euch herausstrahlt. Licht braucht Projektionsfläche, ein anderes Gegenüber außerhalb von uns selbst. Und genau das fasziniert mich, was unseren Glauben angeht. Ich nehme euch nochmal mit hinein, eine kurze Begebenheit. Ich komme ja aus Gütersloh und wir hatten ja im Juni, wir nennen das Gütersloher Tönnies-Lockdown. Ihr habt das bestimmt mitgekriegt in den Nachrichten. Ne? Wir waren ja die Geächteten unserer Region, war auch eine ganz neue Erfahrung. Aber interessanterweise, also ihr müsst euch so ein bisschen so die Situation vorstellen, Gütersloh war sauer. Also wir waren richtig, wir hatten einen dicken Hals, so sagt man. Ne? Weil wir kamen ja gerade aus dieser Mega-Lockdown-Zeit, wo alle anderen irgendwie gefühlt jetzt feiern gingen, da durften wir nochmal runterfahren. Das war ätzend. Und in diese Wut hinein, wo klar wurde, Mann, das ist dieses eine Unternehmen, die jetzt im Grunde uns da alle mit hineingerissen haben, war die Situation einfach total angespannt. Und es war dann so, dass wir, also ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, die Mitarbeiter, die hatten ja dann Corona und sind dann in Quarantäne gegeben worden, aber weil die ganzen Situationen der Arbeiter dort gar nicht so ganz klar ist, wo die wohnen und wo die nun wirklich miteinander wohnen und welche Zimmer und welchen Betten sie miteinander teilen, war diese Quarantäne gar nicht einfach. Und zum Teil haben die einfach um bestimmte Areale in Gütersloh einen Zaun gemacht und die Leute eingesperrt. Und ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn man euch einsperren würde, aber die hatten natürlich auch eine Not. Und in diese Not hinein hatten wir eine in unserer Gemeinde als Dolmetscherin. Und die ist immer mit einem Team von Corona-Testern dort mit hineingekommen, um da zu vermitteln. Und während sie da im Einsatz war, hat sie, weil sie ja super diese Barriere von Sprache überbrücken konnte, mitgekriegt, was für eine Not da herrschte. Dann hat man in den Zeitungen gelesen, ja, die sind gut versorgt, aber sie hat gemerkt, ja, die haben genug Brot, die haben auch Wasser, aber die Mütter haben keine Windeln für ihre Kinder, die haben kein Babybrei für ihre Kinder, die haben keine Hygieneartikel. Die Frauen gerade auch sind total in Not, weil ganz bestimmte Sachen fehlen, die man ja nicht gerade jedem am Zaun entgegenwerfen würde. Hey, bring mir mal eine Packung Tampons mit, das klingt jetzt nicht so toll. Aber Sie als Frau konnte das aufnehmen. Und sie hatte schnell einen Einkaufszettel vorbereitet, kurz mit Holger telefoniert und hat gesagt, Holger, wir müssen kurz schnell agieren und ein Team auf die Reihe bekommen, die jetzt diesem Notstand helfen dürfen. Und Holger war ganz fix und konnte ganz schnell reagieren, hatte sich an dem Tag die Einkaufsliste genommen, ist einkaufen gegangen und stand dann nun mit seinem Einkauf vor diesen Zäunen, wo natürlich Presse war und wo großer Aufwand da war an Menschen. Und plötzlich kam dieser Pastor mit den Lebensmitteln und mit dem, was sie brauchten, hinein in die Not der Leute. Was meint ihr, was das für gefundenes Fressen für die Presse war? Pastor kommt helfen. Schlagzeile in Gütersloh. Holger ist in die Zeitung gekommen mit dem Titel Held des Tages. Wir haben uns kaputt gelacht. Wir haben gesagt, ja, Holger, da warst du mal wieder zur rechten Zeit am rechten Ort, hast nur ein ganz klein bisschen gemacht, aber bist der Held des Tages. Aber wisst ihr was, diese Aktion, wir haben es nachher mitbekommen, aus Hildesheimer Tageblatt stand drinne, Pastor hilft. Und lalala. Wir haben es wieder gespiegelt bekommen aus dem Frankfurter Tageblatt. Pastor hilft, immer die gleiche Zeile, ich schätze, die haben abgeschrieben. Aber was mich fasziniert hatte, war die Reaktion. Wir haben nicht viel gemacht. Das war doch minimal. Das war doch nichts Großartiges. Aber er hat als Pastor für diese Kirche gehandelt. Und ich hatte den Eindruck, da sind Menschen, die haben eine Sehnsucht danach, dass wir als Kirche aktiv werden, dass wir als Kirche sichtbar werden, dass wir als Kirche erkennbar sind. Das war das eine. Und ich habe den Eindruck, es gab noch eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist. In unserer Gemeinde und rundherum waren unheimlich viele Leute begeistert dabei, diese Aktion zu unterstützen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wir haben auch eine Sehnsucht in uns, dieser Not um uns herum zu begegnen. Ich glaube, wir haben da eine Sehnsucht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist doch toll eigentlich, wenn wir zur rechten Zeit, am rechten Moment da sind und Menschen in Not Licht sein dürfen. Das ist ein Geschenk. Ich glaube, wo unser Glaube, diese Projektionsfläche fehlt, dass wir nach außen hin strahlen, da wird unser Glaube leblos. Und ich glaube, das betrifft auch unsere Gemeinden. Wenn wir als Gemeinde nur für uns bleiben, dann wird irgendwann unsere Gemeinde leblos. Aber wir sind dazu berufen und ihr als Gemeinde hier für diese Stadt Licht der Welt zu sein, in diese Situation hinein zu agieren, den Menschen in dieser Stadt zu begegnen. Das Licht, das Jesus Christus in euch hineingelegt hat, weiterzugeben. Und ich erzähle euch noch mal ein ganz paar Sachen aus meinem Seelsorgeteam. Ich sage meinen Leuten in unserem Team immer, wisst ihr was? Ihr braucht gar nicht die ganz großen Meister der Seelsorge zu sein. Und ihr müsst nicht das Leben, was ja manchmal kommen Leute und die bringen jahrelange Erfahrung, Geschichte mit. Wir können doch als Seelsorger gar nicht jetzt auf einmal das Leben lösen und die Situation klären. Das geht nicht. Aber wir können eine Sache machen. Wir können anfangen zuzuhören. Wir können einfach anfangen, Menschen, denen wir begegnen und die ihre Not haben, wahrzunehmen. Und ich finde das immer wahnsinnig erstaunlich, was das allein bewirkt. Wenn wir ein Stück weit diese Not und diese Dunkelheit, die jemand mitbringt, mit aushalten. Nur für den Moment vielleicht, nur einen ganz kleinen Punkt. Und ganz aktuell ist mir das gestern so gegangen. Ich bin ganz neu bei Instagram, ne? Ich lerne jetzt viel von meinen Kindern. Und ich habe jetzt gemerkt, nee, jetzt kommen so, wer ist mit mir in Kontakt auf Instagram, wer folgt mir, ne? Das sind ja vor allem auch die Jüngeren. Und wir haben einen in unserer Gemeinde, der folgt mir auch, deswegen kann ich ja auch lesen, was er da so schreibt. Und ich schätze, der ist 17 Jahre alt. Ich habe eigentlich gar nicht so riesig viel mit ihm zu tun, aber ich hatte bei Instagram dann gesehen, dass er da sowas hineingesteckt hat, was ein bisschen destruktiv war. Da war so ein Rapper und den hat er so gefilmt und immer wieder den Text, das Leben ist scheiße und, das hat dieser Rapper ja gesagt, aber nur die schlimmsten Sachen. Also früher war alles gut, aber keiner will mich heute mehr. Heute bin ich allein und heute, alles schrie aus diesem Text heraus an negativen Assoziationen. Und ich habe erst gedacht, jetzt ist ja komisch, jetzt weiß ich nicht, darf ich mich da melden oder will er mir einfach nur seinen Musikstil mitgeben? Und ich habe einen kleinen Moment überlegt und habe dann gedacht, ach nee, weißt du was, ich schreibe ihm eine Nachricht. Und ich habe diese Nachricht begonnen mit den Worten, ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht nur die Worte des Rappers sind, sondern auch deine. Aber wenn es deine wären, dann möchte ich dir etwas sagen. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich ihn ganz cool finde und dass ich es vor allem cool finde, dass Gott ihn erwählt hat und Teil unserer Gemeinde ist und dass er ja echt einen coolen, starken Vater an seiner Seite hat, der nie von ihm weicht und einfach nur ein paar Sachen gesagt. Und dann habe ich es abgeschickt. Dann kam erstmal nichts und irgendwann kriegte ich eine Nachricht zurück. Und da drin stand nur, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Es war für mich ein kleiner Moment. Es war nur ganz bisschen, nur minimal. Aber vielleicht brauchte dieser Junge in dem Moment einfach ein bisschen Ermutigung, Zuspruch und das Wissen, dass wir noch da sind, auch als Gemeinde. Nicht nur die Älteren und die Einsamen, die auch im Moment eine ganz, ganz schwierige Zeit haben, aber auch unsere Jugendlichen, auch unsere Kinder, die brauchen Orientierung. Die brauchen gerade Unterstützung. Man zündet ja keine Öllampe an und stellt sie unter den Eimer. Nein, Jesus Christus hat euch berufen, Licht zu sein, nach außen hin zu strahlen, euch selbst und euch als Gemeinde, sodass sie allen im Haus Licht gebt. Dazu seid ihr berufen. Und genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Und dann werden sie eure Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und genau das wünsche ich euch, dass ihr das erlebt, dass Menschen den Vater im Himmel preisen, weil sie eure Taten sehen, weil sie euch sehen, wie von aus euch heraus das Licht Christi mit seiner Kraft leuchtet. Denn wisst ihr, was dann passiert? Dann werden wir motiviert in unserem eigenen Glauben. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Situation habt, dieses Kurbeispiel vom Anfang an. Mich hatte das motiviert, mich hatte das in meinem Glauben unheimlich beschenkt, weil ich gedacht habe, ach lustig, auch wenn man nichts macht, dann leuchtet Jesu Christi aus uns heraus. Also sie hat mir eigentlich etwas wiedergespiegelt, was ein Ist-Zustand ist, den ich selber nicht erkannt hätte. Und genau das wünsche ich euch. Und da seid gesegnet und Gottes Segen für euch und diese Gemeinde. Und ich bete am Ende noch. Jesus Christus, danke, dass du Licht hier angezündet hast, in jedem Einzelnen, der hier sitzt. Danke, dass als Gemeinde hier dein Auftrag ist, dass diese Gemeinde dein Licht in diese Gegend trägt. Jesus Christus, und du siehst die Sehnsucht, dass das manchmal vielleicht schwierig ist, den richtigen Ort zu finden, wo wir dieses Licht sein dürfen, dann führe du uns. Führe du uns an diese Punkte heran, wo wir Licht sein dürfen. Und Jesus Christus, nimm diesen Eimer von uns, von unserem Glauben, dass wir leuchten dürfen, wie dieses Licht in der Mitte des Hauses leuchtet. Amen.